Mehr Feuer für dein Online-Marketing mit Marketing on Fire.
User first, data second. Das ist eine Aussage von meinem heutigen Gast, die ich aus dem Jahre 2019 gefunden habe. Woher ich die habe, das klären wir gleich. Wir hören heute einfach mal nach, ob das ganze Thema noch so Bestand hat und vor allem auch, wie er und sein Team jetzt seit 2019 dann und auch darüber hinaus richtig starkes und vor allem auch internationales Marketing machen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin Robin Heinze, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur MoreFire. Bei mir ist heute Norman Nielsen. Norman ist VP Growth bei Omio. Und mit Norman werden wir jetzt genau diese Themen besprechen. Lieber Norman, schön, dass du da bist.
Robin, ich hoffe, es geht so lustig weiter wie in der Vorbereitung gerade. Ja, danke für die Einladung.
So, Norman, ich habe einfach mal im Vorfeld ChatGPT gefragt, was du mal so alles von dir gegeben hast. Also, ich habe einen schönen Prompt abgegeben und da hol mir mal ein paar schöne Aussagen. Und diese stammt von der, ich weiß nicht, wie man es richtig, die OMA-Hoi-Konferenz aus dem Jahr 2019. Da warst du bei Omio ganz frisch und hast gesagt, ja, User first, data second. Mal ganz kurz, bevor wir tiefer reinsteigen, ist das noch immer aktuell?
Ich habe den Spruch immer mal variiert über die Jahre, aber er startet immer noch, witzigerweise, mit User first. Jetzt im Moment ist es User first, AI second. Früher war es User first, Content second oder Data second. Das hat sich im Laufe der Jahre ein bisschen gewandelt, aber der User steht immer noch vorne tatsächlich. Warum habe ich das gemacht? Es gab ja Zeiten, gerade im SEO, da war der User vielleicht nicht immer first, sondern da hieß es dann mal Links first oder Content first oder was auch immer. Aber ich glaube, das sind immer nur die Mittel, um irgendwas für den User zu erreichen. Zumindest wenn man jetzt langfristig 4 Jahre und mehr irgendwie mit einer Firma operieren will. Ja, und hat bei OMAHOI. OMAHOI war das, glaube ich. Ja, OMX hatte ich was Ähnliches. Auf OMR war ich ein Jahr vorher, glaube ich, mit Otto on Stage. Da hatte ich auch noch User first, Data second. Und im Kassenzone-Podcast damals habe ich das erzählt, dass ich glaube, dass die Data-Teams irgendwann größer sind als die Marketing-Teams. Irgendwie sowas habe ich gesagt. Ich denke, die Richtung war richtig. Vielleicht ein bisschen übertrieben, aber die Richtung war auf jeden Fall richtig.
Also insofern können Sie jetzt die Hörerinnen und Hörer schon mal auf pointierte, auch zum Teil kontroverse Aussagen freuen, behaupte ich jetzt einfach mal.
Bin ich für zu haben.
So, dann steigen wir doch erstmal ein, um ein bisschen Einordnung zu machen. So, Norman Nielsen, haben vielleicht der ein oder andere hat das schon mal gehört, wer du bist, was du machst. Wir hören uns das gleich auch mal ein bisschen an. Und Omio, ja. Vielleicht kennt man es, vielleicht nicht. Womit starten wir? Mit dir oder mit Omio? Such dir aus.
Wir können ja mal ganz schnell in Omio einsteigen, wenn du magst, damit die Leute Kontext haben. Also Omio ist vor 12 Jahren gestartet als GoEuro. Ja, GoEuro war tatsächlich eine relativ bekannte Marke in Deutschland, in Spanien, Italien, so den kerneuropäischen Märkten. Wir sind eine Reiseplattform, wir verkaufen Reisetickets. Wir sind also der vor Booking.com kommt. Bevor du dein Hotel buchst, suchst du dir den Zug nach Amsterdam, den Bus nach Potsdam oder eben den Flug nach Paris aus oder die Fähre nach Kristiansand. Und das machen wir. Wir machen die Ground Transport Arten, ja, also alles, was eher eco-friendly ist. Wir haben aber auch natürlich die Anbindung an das Flugticketsystem weltweit und können und haben jeden Flug auf der Seite. Na, aber primär geht es darum, und jetzt kommt das Spannende, für die Leute, die in ein anderes Land reisen, also der Franzose in Deutschland, der kennt Deutsche Bahn nicht. Ja? Und wenn du als Deutscher nach Frankreich reist, dann musst du erst mal überlegen, oh, wie heißt hier der Staatsanbieter? Ah, SNCF oder in Spanien Renfe. Ja? Das wissen die allermeisten Ausländer in dem neuen Land jeweils nicht. Und für die sind wir sozusagen der Übersetzungsservice, der Service, wenn sie etwas gesucht haben, der Customer Service. Also wir haben in allen Sprachen, die wir anbieten, alles vorliegen. Sprich eben auch für Amerikaner sind wir sehr wichtig, ja, weil der landet ja nicht mit einer 747 in Neuschwanstein. Der will das sehen, seine Verwandten erzählen davon, aber nein, geht gar nicht. Der muss erst einen Zug und dann einen Bus vielleicht nehmen, um da hinzukommen. Das Gleiche für Asiaten, also insbesondere Koreaner für uns stark, Chinesen, Japaner und jetzt Südostasien für uns natürlich auch. So, das macht Omio. Und das machen wir mit Roam to Rio zusammen. Das ist eine Tochterfirma von uns. Die machen quasi die Planung davor und wir machen das Ganze, wir machen wirklich den Transactional Teil, wenn jemand nur von A nach B will oder von A nach B nach C will und ein Ticket braucht.
Mhm. Genau, also das heißt für Ausländer in Deutschland oder für Deutsche, die im Ausland dann reisen wollen, entsprechend der Anbieter. Und da haben wir schon das Thema international mit drin. Und warum ich dich auch unbedingt im Podcast haben wollte, ist, du hast ja selber auch schon eine ganz schöne Reise hinter dir, den einen oder anderen großen Namen. Otto hast du gerade schon gedroppt. So, ja. in deiner Vita auch mit drin. Erzähl mal so ein bisschen über deinen Background, wie du jetzt auch in diese Rolle reingewachsen dann bist.
Also ich war ein sehr schlechter Schüler und dann starten wir es mal so. Und war erst am Ende des Studiums wirklich gut und bin dann durfte nach Shanghai mit meinem Professor und habe in Indien gearbeitet und so. Und habe dann bei Axel Springer angefangen. Dort hatten wir drei Länder, dort habe ich alle Immobilien in eBay reingebracht und so, also ein paar coole Sachen gemacht. Und irgendwann habe ich angefangen, auf Konferenzen zu sprechen, einfach weil mir das liegt und weil ich immer gute Themen hatte. Ne? Ich habe Innovationsmanagement studiert, habe versucht, immer das innovative Element zu finden und das passt dann ganz gut mit Konferenzen oder jetzt Podcasts heutzutage oder so. Oder ich hatte auch mal einen Blog 2006, sehr, sehr früh, als es gerade losging und ein kleines Domain-Netzwerk und so. Und dann hat mich Zalando gefragt, ob ich da nicht hinkommen will und anstelle von 4 Leuten mal 40 Leute machen will. Und 6 Tage später quasi war ich auf der Weihnachtsfeier und habe unterschrieben. Also das war eine wilde Zeit, wo noch keiner wusste, ob Zalando jemals profitabel wird und so. Ne? 2010, 11, 12, so die verrückten Jahre. Und da haben wir tatsächlich innerhalb von von 2 Jahren, glaube ich, von 7 auf 14 Länder alles hochgefahren. Und dazu gehörte dann eben auch nicht nur der Marketingkanal, nicht nur SEO, nicht nur Google Shopping, sondern die ganze Logistik und alles. Also das war nochmal ein ganz, ganz dickes Brett so. Und nebenbei habe ich Brandkraft, meine eigene Beratung gehabt und war dann lange nach dem IPO unterwegs mit meinen Kindern in der Welt und habe dann bei Omio angefangen 2019. Vor Pandemie, ja, da war Omio relativ hoch bewertet mit 1 Milliarde Euro, weil es ja genau der Peak war von Travel und Startups in Berlin und Funding Rounds und so. Und dann kam die Pandemie. Ich glaube, Naren, unser Gründer, sagt immer, wir haben 98% Umsatzeinbruch gehabt und wenige Tage oder Wochen Überlebenswillen und Kapital. Und das haben wir tatsächlich umbiegen können durch sehr, sehr viele kleinteilige, smarte Moves. Können wir nochmal darauf eingehen, wenn das hier spannend ist für die Audience. Naja, und von da an sind wir dann jetzt wieder gewachsen und sind jetzt wirklich größer, profitabel, EBITDA. Wir machen 1 Billion Suchen bei uns auf der Seite, nur damit man sich das mal so ganz groß, ganz grob und ganz groß vorstellen kann. Wie viele Suchen für Berlin, Hamburg, Zug, Potsdam, Brandenburg, Bus es gibt weltweit, ja, also wir haben ja auch Suchen in Nordamerika, in Südostasien, in Griechenland, wo auch immer. Ja, also das ist ja ein sehr, sehr internationales Umfeld. Nochmal viel internationaler, als das jetzt bei Zalando war. Wir haben hier 30 Länder etwa, die wir machen. Dementsprechend auch über 60 App-Store-Apps, iOS, Android, ja. Oh, das alles in den Sprachen, das ist schon, da muss man viel automatisieren, damit das handelbar ist.
Ja, sehr, sehr spannend. Ich habe da direkt schon an die Zahlen, die du gerade gedroppt hast, direkt sofort Anschlussfragen. Aber bevor wir da tiefer reingehen, du hast 2019 angefangen. Du hast gesagt, ihr seid 12 Jahre alt. Das heißt, die Hälfte der Reise bist du jetzt quasi ja mitgegangen. Reise kann man mal so schön bei euch sagen. Wie war das Marketing aufgestellt, als du angefangen hast?
Also ich bin eingestiegen und 3 Tage später haben wir von GoEuro auf Omio die Brand gewechselt. Tipp an alle, Brandwechsel ist immer schwierig. Ihr werdet es auch wahrscheinlich von ChatGPT als Antwort bekommen, wenn ihr nachfragt, aber ein Brandwechsel ist eine schwierige Sache. Ich würde immer sagen, wenn du Western Union heißt, dann machst du die ganze Welt, dann kannst du trotzdem Western Union heißen und auch in Eastern Union Kredite anbieten. Dementsprechend musst du nicht GoEuro ändern, vielleicht wenn du nach Nordamerika gehst. Im Endeffekt, jetzt haben wir eine gute Brand, die ist überall vertreten. Das war gut. Ich habe angefangen mit Alexander Huth noch parallel ein paar Monate, da waren 65 Leute nur für Organic vertreten. Ja, also wir hatten 65 Mitarbeiter nur für Content, Organic, Social und so weiter. Das war schon noch eine krasse Zeit. Ich bin ja gerade erst quasi davor von 84 Mitarbeitern bei Zalando auf 60 runter und dann gab es ja da eine größere Welle an Entlassungen und dann waren das weniger, was dann auch wieder aufgerampt wurde. Ja, so war das Setup. Dann auch in den anderen Kanälen wirklich für jede Sprache. Das war noch sehr sprachzentriert damals. Ja, du kennst die Zahlen so, ich sag mal, bis 2020 vor Pandemie hat man immer alles nach Sprachen eingegliedert. Bis bis diese Sprachkompetenz gar nicht mehr so wichtig war. Ja, also ich würde sagen, heute, mir ist es gar nicht so wichtig, ob jemand Französisch spricht. Mir ist es eher wichtig, dass er die Funktion perfekt kann. Den Sprachteil kann man sich outsourcen, AI-mäßig reinholen. Die Tools können das selber schon und so. Dementsprechend haben wir dann zu Pandemiezeiten natürlich auch viele Leute verloren. Und jetzt halte ich fest, ich wachse stark, jetzt sagen wir mal in meinen Bereichen und die anderen Bereiche auch, nicht mal mit 65 Leuten, sondern so mit 8, 9. Mhm. Mit wahrscheinlich doppelt so vielen Ländern, die wir handeln müssen. Ja, also der Automatisierungsgrad hat schon stark zugenommen.
Ja, krass.
Krass.
Ja, spannende Entwicklung, aber halt eben auch, glaube ich, exemplarisch in vielen Branchen, wo man dann aus der Not heraus reduzieren musste und dann geschaut hat, okay, wie kann ich trotzdem dann irgendwie auch wirksam sein?
Ja, also effizient und effektiv beides, ne? Also immer genau die richtigen Sachen machen, ja, das Fokussieren musste man, haben wir gelernt. Wir haben das Keep the Lights On genannt. Ja, erstmal nur, einfach nur Keep the Lights On überall. Ja, das war Resilience, würde man, wie heißt das, so auf Deutsch zäh oder sowas, ja. Ich glaube, Zähigkeit ist sehr wichtig in solchen Phasen. Und aus dieser Zähigkeit gewinnt man dann quasi einen neuen Ansatz, einen schlankeren, effizienteren Ansatz. Und das haben wir in allen Kanälen dann gemacht. Ja, so, das war so die erste Transformation. Dann das Data-Team besser integrieren. Also so auch nochmal ein großer Schritt. Und tatsächlich, wie ich es gesagt hatte, also soll die Data-Teams wachsen in allen Firmen, in allen Bereichen. Da würde ich mich als Zuhörer hier eigentlich fragen, würde ich ein großes Data-Team bauen und dann einzelne Personen pro Kanal haben in diesem Team? Oder, bei Zalando hatte ich für meine Kanäle jeweils einen Data-Experten im Kanal selber. Einer Google Shopping-Analyst im Google Shopping-Team, ein SEO-Analyst im SEO-Team. Also beide Modelle finde ich gut. Ja, beide haben Vor- und Nachteile oder viele Vorteile. Das muss man sich überlegen. Wir haben es jetzt so, dass wir es in einem Team bündeln und uns dann immer reinziehen in die Kanäle für Analysen. Ja, also das war der zweite Change. Und der dritte, naja, Outsourcing nimmt überall zu und AI natürlich als da der große Ansatz, der jetzt sehr viel Fahrt aufgenommen hat, war so der letzte Change im Marketing spezifisch. Ja. Mhm.
Ja, insbesondere auf der letzten gehen wir auch gleich auf jeden Fall noch mit ein, weil das, ich meine, das hat ja auch für, sag ich mal, dein Home-Turf das Thema, ganze Thema Organic-Thema oder Organic-Traffic, im Prinzip Organic-Sichtbarkeit. Du kommst mit 65 Leuten da gestartet.
Ja.
Und auch da wird ja, sag ich mal, die LLMs haben da ja auch durchaus perspektivisch einen großen Einfluss drauf, wie Leute dann zu euch kommen können. Aber nochmal kurz zum Thema Data. Also das heißt, hattet ihr vorher diese, sagen wir mal, silo-orientierte Data-Struktur und du hast sie dann integriert? Oder wie war das? Also, dass du dann den Data-Experten für jeden Channel hattest und hast es dann zusammengeführt? Oder war das schon immer bei euch so?
Das hat sich Facundo bei uns überlegt und wir haben wirklich das Data-Team einfach größer gemacht. Vorher war das so klein, dass wir uns die Ressourcen gar nicht leisten wollten pro Kanal. Und dann haben wir es einfach so groß aufgebaut, dass wirklich da vieles drin integriert ist. Also auch der Technikteil größer wird, der Implementierungsteil, der Attributionsteil. Ja, also ja, wenn man manche Beraterkunden fragen mich immer zum Thema Tracking, kannst du das auch noch schnell machen? So, ja. So, dann ist man, glaube ich, noch sehr weit entfernt davon, wie sauber heute ein End-to-End-Tracking über alle Kanäle, über alle Touchpoints, GDPR-konform, wenn man viele Länder, gerade Deutschland zum Beispiel auch macht, ja, jetzt. Das ist schon ein größerer Aufwand. Und was ich gelernt habe, ist, wie viele Probleme das ja auch gibt im Tracking. Ja, wenn du jetzt, sagen wir mal, du machst was und dann ändert ohne Absprache jemand die Attributionslogik, ja, sondern weißt du auf einmal die Buchungen in einem anderen Kanal zu, ja, oder vergisst es oder der Parameter stimmt nicht mehr. Dann sind da sehr, sehr große Zahlen über Wochen verändert, ja, nach oben und nach unten falsch zugeordnet und dementsprechend kannst du manche Kanäle dann gar nicht sauber aussteuern über Wochen, was bei hier Peak-Time-Business 2 Monate im Sommer und dann passierte das, dann kannst du über einen Monat was nicht aussteuern, das kostet dann, glaube ich, richtig Geld. Also ich würde immer sehr genau aufpassen, wann ich Attributionsänderungen mache, wie ich das ganze Thema Tracking und Daten holistisch, also ganzheitlich betrachte und nicht einzeln reingehe. So, ich glaube, das war so mit einer der Gründe, warum wir es dann so als ein großes Team aufgesetzt haben.
Ja, wäre nämlich auch mein Bauchgefühl, dass das insbesondere bei euch mit der Vielzahl der Kanäle, Vielzahl der Länder, auch unterschiedliche Devices ja einfach bei euch das Thema App-Tracking auch noch eine ganz hohe Relevanz hat. Und wenn du da irgendwie in den Silos bleibst, dann kommt ja bei jedem Land gefühlt oder jeder Kanal, der jetzt zusätzlich kommt, musst du wieder ein zusätzliches Silo aufmachen. Und diese ganzheitliche Lösung kann ja fast gar nicht entstehen dann dadurch.
Und insbesondere, wenn du auch die ganzen Länder hast und du schaust dir die Länder an, wie funktionieren die? Du weißt genau, letztes Jahr hat international, USA, Asien so und so funktioniert. Aber hier sagen wir mal, jetzt änderst du was an der App, dass die Leute immer die richtige Spracheinstellung gleich am Anfang haben und nicht von Englisch auf Koreanisch wechseln müssen oder so. Das heißt, du shiftest ganz große Mengen intern von vielleicht .com auf .kr oder von, ja, du machst einen Language-Switcher rein und änderst automatisch die Sprache und jemand wandert automatisch von .com auf .it Italien rüber. Das heißt, auf einmal verschieben sich deine ganzen Buchungen, deine Sessions zwischen den Ländern und du weißt gar nicht, woher das kommt und denkst, oh, .com fällt jetzt stark ab und Italien stark gestiegen, was ist in Italien los? Also, wenn man das nicht ganzheitlich betrachtet, kommt man schon in größere Probleme, weil der Forecast stimmt dann nicht. Na, da muss man viel nacharbeiten. Das ist dann einfach nicht mehr effektiv, weil du nicht mehr am Produkt oder Marketing selber arbeitest, sondern nur an Symptomen von falscher Datenplanung oder was auch immer. Ja.
Also bitte legt eure Datenstrukturen zusammen. Danke.
Ja, genau. Also wahrscheinlich immer leichter gesagt als getan, keine Frage und so, gerade bei gewachsenen Systemen, aber das hilft, glaube ich, ungemein, sich mehr zu fokussieren. Ja, genau. Mhm.
So, und du hast jetzt halt einen Organic Background. Man hat auch gesagt, so, ne, war bei euch Einstieg, so wenn ich mir die Personalanzahl anschaue, wahrscheinlich doch ein durchaus relevanter Kanal. Wie ist das jetzt noch? Lebt ihr sehr stark von Organic Traffic oder wie seid ihr da aufgestellt?
Ja, ich mache ja seit 2006 SEO, ja, also ist mein Fable immer noch, obwohl ich jetzt viele andere Kanäle gemacht habe in den letzten 10 Jahren. Aber so, ich sag mal, seit 19 Jahren jetzt schon, ja, bin ich im SEO drin. Wir hatten das sogar an der Uni, ja, unvorstellbar, so richtig hands-on Links aufbauen, verrückte Zeit damals. Und da ist natürlich aus Gewinnsicht, aus EBITDA-Sicht ein super relevanter Kanal für alle, gerade wenn er dann gewachsen ist und du eine gewisse Brand hast, wo dann einfach Landingpages funktionieren. So ist der SEO-Anteil hier natürlich immer noch total relevant. Ist der ASO-Anteil, also alles, was organisch über Apps reinkommt, total relevant. Es gibt viele Länder, wo das ein sehr, sehr hohes Gewicht hat. Ja, wenn du jetzt außerhalb von Europa mal schaust, ja, dann sind die sehr relevant. Dann gibt es da sogar andere Stores, die wir bedienen müssen. Xiaomi hat einen Store, Samsung hat einen Store. Also es gibt in China, glaube ich, 6 größere Stores und nicht so ein Monopolgeschäft oder Duopolgeschäft, wie hier in Europa. So, von daher immer noch super wichtig. Ich glaube auch, Organic hat sich ein bisschen gewandelt. Ja? Wenn man sagt, was ist Growth? Wie erzeuge ich Growth? Growth erzeuge ich eben auch durch fundamentale Arbeit. Ja, für die Hörer hier spannend oder ihr als Agentur berät das bestimmt auch. Um zu wachsen, müsst ihr Seiten bauen oder ihr müsst Apps bauen oder ihr müsst Länder neu angehen, neue Märkte angehen. Das heißt, ihr müsst das Produkt in einer anderen Sprache anbieten. Das gehört für mich alles zum organischen Wachstum quasi mit dazu. Also zu sagen, gibt es neue Routen, die ich live bringen kann? Gibt es neue Intents, die ich bedienen kann? Ja, also wenn jemand jetzt Reise Paris Disneyland sucht und ich habe Disneyland nicht als Seite, nur weil das irgendwie kein Hauptbahnhof ist oder so, hey, dann baue ich es trotzdem, ja. Kann ich das dann automatisiert in alle Länder skalieren? Macht vielleicht Sinn, ne? Oder in alle Apps bringen, macht auch Sinn. Das ist für mich so der Organic-Teil, der sich so ein bisschen aufgebaut hat. Also Landingpage-Systeme, Entwicklung am Produkt, Conversion-Rate-Optimierung ist für mich klassisch eher im organischen Bereich, auch wenn das schon ja auch auf SEA einzahlt, ja. Also dein ganzes Landingpage-System hilft ja quasi allen Kanälen, die da landen, ja. Web-Display und SEA und so weiter. Hat sich ein bisschen gewandelt. Ja, und Relevanz weiterhin groß, insbesondere auch in der Zusammenarbeit. Das haben wir schon mal Zalando gut gemacht, würde ich sagen. Das haben wir hier nochmal optimiert zwischen PR, Content Marketing, klassisch Tech-SEO, sage ich mal. Ja, also dieser Dreiklang finde ich super wichtig, ja, dass du sagst, also Autorität, Branding kommt eben auch dadurch, dass du ein gutes Produkt gebaut hast, gute Landingpages hast, besten Content hast, guten Outreach machst, ja, also wenn ich hier die 10 besten Beaches in Frankreich baue, ja, damit da jemand irgendwie eine gute Auswahl hat, dann stimmt das auch, ne, das sind datenbasiert Daten, also unsere eigenen Daten oder wir kaufen Daten dazu ein, mergen die und bieten das an. Das kommt natürlich im PR und so auch super an. Ja, mhm. Also auch da quasi wächst organic quasi mit rein.
Ja, find ich super spannend. Du hast auch in dem ganzen Kontext jetzt auch mehrmals Brand fallen lassen. Und du hast jetzt auch gesagt, diese, was war es, 1 Billion Suchen, die bei euch irgendwo gemacht werden. Inwieweit habt ihr es geschafft, auch da Destination-Site zu sein? Also, dass die Leute gar nicht mehr über Google, über Social oder was auf euch kommen, sondern sagen, wenn ich eine internationale Reise buche, dann mache ich das natürlich bei Omio.
Ja, wir haben relativ starken Direct-Traffic, ja. Aus dem Bauch heraus, ich weiß gar nicht, was ich hier direkt an Prozenten sagen kann, aber aus dem Bauch heraus, bei der zweiten, dritten Buchung sehen wir relativ gut, wie die Returning Customer zunehmen über Direct und Brand und so weiter. Ja, das kann man ja heutzutage super gut ermitteln. Gerade wenn sie beim ersten Besuch oder so oder beim zweiten Stunde Buchung gemacht haben, dann sehen wir ziemlich genau, wie hoch der Anteil doch ist von Neukunden zu Returning Customers über gewisse Kanäle. Und über Google suchen Leute uns stark beim zweiten, dritten, vierten, fünften Mal, um irgendwas zu finden. Und dann gehen sie eben auf Omio, also landen dann meist auf der Startseite und dann kommen sie direkt eben. Ja, also die Journey ist relativ gut erkennbar. Oh, in manchen Ländern stärker, ja, so sowas wie Spanien, ganz stark. Da sind wir, da bieten wir alle Travel Modes an. Da sind wir mit Sicherheit Marktführer für den ganzen Bereich. Also da sieht man schon, dass die Leute einfach nur noch Omio-App öffnen oder Website öffnen, das war's. Ne?
Wie groß ist der App-Anteil bei euch dann oder wie relevant ist die App im Vergleich zu Website?
Offiziell haben wir da keinen Split gemacht. Ich musste mir vorhin nochmal die Pressemitteilung durchlesen für dich hier. aber die App ist super relevant. Ja, ich versuche ja auch über CRM und On-Site-Touchpoints die Leute in die App reinzukriegen. Ja, die App hat nochmal ein paar andere Funktionen, ist unterwegs nochmal ein bisschen einfacher zu handeln. Also hat schon ihre Vorteile. Das heißt, wir versuchen den Kunden aus Kundensicht in die App zu bekommen, aber natürlich auch aus Marketing- und Business-Sicht sind die Kunden-KPIs in der App besser. Anzahl, wie oft sie wiederkommen, ist höher und so weiter. Ist auch ein bisschen self-affected. Ja, also wenn jemand die App downloadet, dann ist er natürlich hat einen hohen Intent für Travel oder für Omio. Dementsprechend kommt er natürlich auch öfter wieder. Klar. Ja, das heißt, das liegt nicht unbedingt an der App, sondern einfach daran, dass der Kunde ist oder sein Verhalten. Aber trotzdem, App für uns super wichtig. Kannst du dir vorstellen, dass da so ein Split von 50-50 mit Sicherheit gegeben ist. Ja.
Wie seid ihr da technologisch aufgestellt? Kannst du das verraten? Also was das Thema CRM angeht? Weil ich habe mir das auch angeschaut, also ich hatte Omio schon mal früher irgendwann mal installiert und jetzt dann auch nochmal gemacht vor ein paar Wochen und mal geschaut, also es passiert auch sehr, sehr viel, also ich kriege Notifications, ich kriege E-Mails dann hinterher, ihr seid auf jeden Fall rege unterwegs, kann man schon mal sagen.
Okay, ich hoffe nicht zu rege, weil das ist der Fokus, den wir gerade haben. Also fangen wir vorne an, technisch aufgesetzt kann man es sehen und ich erzähle ja in London am 20. Mai was auf der Brace-Konferenz über Personalisierung. Wir haben Brace im Einsatz. Brace hat sehr viele Funktionen. AI-Translations, AI-Snippet-Vorschau, AI-Segmentierung. Also wirklich ganz weit vorne, wenn man jetzt sagt, man ist in dem Bereich Segmentierung, Frequenz, Relevanz eingestiegen, Monetarisierung vielleicht auch noch am Ende, dann ist Brace schon super cool. Aber auch, will die anderen nicht schlecht reden, ja, es ist ob jetzt ein HubSpot oder ein Salesforce, also ich glaube, da gibt's ganz, ganz viele, die ich die auch on top noch aufsetzen und eine Kundendatenplattform zusätzlich anbieten. Aber Brace ist für uns in unserer Größe sehr gut, weil sie hat noch einen relativ großen Funktionsumfang, den wir nutzen können. Wir haben eine eigene Lösung, was unsere personalisierten Daten angeht, was unsere Kundendaten angeht. Wir müssen da ja rechtlich bei so vielen Ländern auf vieles aufpassen. Das heißt, die ist selbst entwickelt und ich kann so relativ viele Attribute ausspielen. Also wenn da jetzt Robin kommt und der reist jetzt wieder mal zum Fischen an die Küste, ja, oder zum Surfen, dann kriegt er sicherlich ein ganz anderes Angebot. Und hoffentlich sehe ich auch, ob jemand eine Familie hat und 2 Kinder oder immer alleine reist oder so. Das kann ich da schon ausspielen. Aber das ist eben auch wirklich Aufwand, was unterschätzt wird. Ja, also wenn man sagt, stell dir mal die Matrix vor. Ich habe mir mal zum Spaß so eine Engagement-Matrix gebaut, ja, und da ist drin, jedes Land kriegt anderen Content. Bisher, ja, also 30 Sprachen, wenn du das wirklich voll ausräumen willst. Darin hast du internationale Reisende, Nationalreisende, Cross-Border-Reisende und ein paar Expats. So, also 4x30. So, das ist so ein Grundgerüst an verschiedenen Frequenzen, verschiedenen Content-Arten, verschiedenen Languages, die du bräuchtest. Und dann kommen erst, was macht der Zeitpunkt? Was macht er vor der Buchung, während der Buchung, nach der Buchung? Was braucht er an Cross-Selling, braucht er einen Anschluss und so weiter? Das heißt, das ist da kommen dann noch ein paar Multiplikatoren dazu und dann wird es eine sehr große Personalisierungsmatrix. Wer will in welcher Frequenz was haben? Ja, ein Amerikaner, der kommt nicht nach 2 Wochen wieder nach Europa. Das heißt, dem brauche ich nach 2 Wochen auf keinen Fall eine Push-Nachricht schicken, ja, und auch keine E-Mail und dann seine Inbox und On-Site geht ja auch nicht. Das heißt, auch die Engagement-Matrix, die muss sich jeder überlegen, ja, wie personalisiere ich das? Das geht gut mit den Tools heutzutage. Frequenz genau überlegen und dann mein Lieblingsfäble sind ja im Moment die Touchpoints. Ja, alle denken immer nur an E-Mail, ja, manche denken nur an Push. Ja, du musst das kombinieren. Du hast ja auch eine Inbox, ja, so bei Booking wahrscheinlich ein bisschen öfter besucht oder bei Amazon dein Warenkorb oder so. Wenn das mal, sagen wir mal, ja, so ein Äquivalent im E-Commerce, wenn man das sucht. Aber du hast ja auch On-Site-Touchpoints, ja. Gerade wenn die Leute so viel suchen, du hast ja gesehen, wir haben sehr, sehr viele Suchen bei uns. Sie suchen A nach B, ein billiger Trip, Wochenendtrip und so weiter. Diese On-Site-Touchpoints, die musst du ja mit einbauen. Schickst du ihm zwar eine Push-Nachricht, hey, du hast Madrid noch nicht gekauft, willst du wieder hin? Aber du willst ihm ja nicht 5-mal den gleichen Gutschein auf der Seite anzeigen oder 5-mal sagen, willst du nach Madrid? Macht ja keinen Sinn. Das heißt, du musst deine E-Mail mit deiner Push, mit deiner Kommunikation On-Site auf der Startseite, auf den Landingpages, vielleicht sogar down in the funnel kombinieren. Ja, und da gibt es eben gute Lösungen von den Tools, dass du App-Content-Cards, Web-Content-Cards anbietest und da gewisse Sachen ausspielst. So da sehe ich, glaube ich, so die Zukunft, dass es wirklich, der Kunde erwartet so eine Art Journey, ne, dass smart mitgedacht wird, an welcher Stelle ist er und dass er nicht das 10. Mal, hey, willst du uns deinen Freunden empfehlen? Und nee, immer noch nicht so, ja, sondern ich brauche jetzt einen richtig guten Tipp für dieses Wochenende mit meiner Freundin hier, ja. So, ich glaube, so smart muss man als Firma, als CRM-Manager agieren.
Wie seid ihr da dran gegangen? Wenn du jetzt sagst, ihr habt da so eine riesen Engagement-Matrix, was bei eurem Kontext natürlich auch durchaus Sinn ergibt. War das von Anfang an, seid ihr da wahnsinnig komplex dran gegangen oder habt ihr gesagt, so wir starten mal mit einem niedrigen Grad an Komplexität und weiten das dann immer aus?
Ich habe das Thema CRM jetzt ja vor 4 Jahren übernommen. Brace hatten wir schon. Die Touchpoints, die waren relativ klar, die waren aber für alle gleich. Also wir haben ein Modell für alle gemacht, das dann relativ schnell auf die einzelnen Märkte angepasst, der Core-Märkte angepasst. Ja. Und dann von da angefangen runter zu segmentieren in die kleineren Segmente. Also von, das ist international und nationale Reisende in Frankreich, in Deutschland, in England und so weiter. Von da wiederum runter segmentiert in noch kleinere Bereiche. Familie, was weiß ich, mit Hund, Wasser. Also ich glaube, man muss sich anschauen, welche Attribute man verfügbar hat. Anzahl der Reisenden, Preisspanne, wie reist er, wie frequent reist er, wohin reist er. Ja, die Attribute schauen und da gucken, einfach quasi, was hat den größten Impact, wenn ich da personalisiere auf Conversion oder absolute Buchungsanzahl. Das muss jeder dann für sich selber machen. Aber ich glaube, generell anfangen und dann schauen, welche Attribute brauche ich als nächstes und die dann bedienen.
Mhm. Und ihr sitzt da, was das angeht, ja auch, glaube ich, auf, wenn ich es richtig verstehe, auf einem ziemlich großen Datenschatz, den ihr im Vergleich zu anderen vielleicht auch ein bisschen besser nutzt. Also viele sitzen auf Datenschätzen, aber nutzen sie nicht. So Thema First-Party-Daten, Zero-Party-Daten, ja. Schöne Buzzword, ja. Die jetzt gerade durch unsere Branche geprügelt werden. Ja. Also was macht ihr damit?
Ich sehe da 2 Sachen. Und also einmal klar, First-Party, der da total sinnvoll, alle erzählen davon, haben wir natürlich einen riesen Vorteil und können da einen großen Wert rausziehen. Trotzdem gibt es Potenzial, was eben nicht auf deiner Seite stattfindet. Neue Länder, neue Märkte, neue Transportmodi in unserem Fall. Das gilt in jedem Business. Das wirst du nicht über deine eigene Seite und deine eigene App rausfinden. Ja? Also man muss, glaube ich, immer beides optimieren aufgrund von des Potenzials, was man überhaupt nicht hat oder erkennt auf der Seite und Potenzial aufgrund der eigenen Daten, die man hat. Also mein größtes Learning war, trotz sehr vieler Ingenieure, die wir haben, und das ist ja eine Tech-Company mehr als alles andere, wie lange es doch dauert, gewisse Sachen verfügbar zu machen, dass auch im Marketing was genutzt werden kann, ja, sauber genutzt werden kann. Ich denke, hier kann man nochmal als Firma sich genau überlegen, wie enable ich Marketing from day one, ja, um mal hier irgendwie total hip zu klingen. sorry, alle.
I love it.
Ja, also gestern quasi. Wie schaffe ich es, das Marketing zu enablen, dass sie relativ wenig Tech-Ressourcen brauchen? Ja, also wie baue ich ein System, dass wenn sie sagen, hey, ich brauche jetzt Attribut Anzahl der Reisenden in meinem CRM-System oder ich brauche auf den Landingpages Datenpunkte 1, 2, 5, ja, um einen neuen Inhalt oder ein neues Modul zu bauen. Wie geht das, ohne dass da technisch viel Aufwand dahinter steht? Das wäre so meine erste Überlegung, wenn ich jetzt neu gründen müsste oder jetzt nach den ersten 2 Jahren meine Systeme wechsle. Ich glaube, das hilft total, nochmal Geschwindigkeit aufzunehmen. Wir sind da jetzt zum Glück angekommen, aber das würde ich strategisch, glaube ich, so angehen. Ja. Mhm.
Da finde ich einen sehr smarten Ansatz, einfach zu sagen, genau, wie komme ich da auch auf wieder Orientierung ein bisschen vielleicht Pareto-Prinzip, einfach zu sagen, so, wie kriege ich denn jetzt Sachen, mit denen ich direkt weiterarbeiten kann, ohne da irgendwie so ein 2 Jahre IT-Projekt rauszumachen.
Ja, und wie baue ich das wirklich als System, dass ich sage, ich habe jetzt die eine Anforderung, aber da sind ja noch 20 gleichförmige Anforderungen, die auch irgendwann kommen. Ich habe von den 20, die habe ich priorisiert, jetzt kommt die erste, baut es doch so, dass ich diese 20, je nachdem wie ich will, das mit Marketing-Power in mein CRM-System, auf Landingpages, in Google AdWords reinziehen kann. Ja, und nicht, dass ich jedes Mal anfrage und dann baut er mir das einen Monat lang und macht das verfügbar und das nächste braucht er wieder einen Monat und macht das verfügbar. Ja, das, ich glaube, dass das kein guter Ansatz war mehr.
Ja, unterschreibe ich auch, weil du so auch mit dieser Geschwindigkeit gar nicht mehr standhalten kannst, die da auf dich einprasselt ja von außen.
Ja, Geschwindigkeitszuwachs erzählt man immer wieder, aber ist nochmal alles deutlich schneller geworden. Haben wir auch selber für gesorgt. Also nach Pandemie haben wir gesagt, keep the lights on. Und dann haben wir gesagt, hey, wir bringen was live nicht alle 2 Wochen, also einen Sprint lang, sondern wir brauchen einen Sprint einmal die Woche. Und nach einer Woche geht was live. So, und das ist natürlich nochmal ein ganz anderer Ansatz, dass du sagst, jede Woche können wir theoretisch am Produkt eine Änderung live bringen. Ja? Oder im Marketing oder im was auch immer. Das war nochmal deutlicher Zugewinn. Also ein selbstverstärkendes System haben wir jetzt ja hier schön gebaut für alle. Danke.
Also selber schuld.
Ja, selber schuld alle. Super, ihr habt alle mitgemacht. Ja.
Und auch Thema Geschwindigkeit. Ich meine, ne, du machst seit 19 Jahren SEO. Also SEO ist ja in den 19 Jahren wahrscheinlich auch schon ungefähr 30 bis 40 Mal gestorben.
Auferstanden und jetzt heißt SEO ja AIO, ja, Artificial Intelligence Optimization, ja, habe ich gehört.
Genau, oder auch, was ich auch lese, ist LLMO und ja. Weil AIO steht ja auch für AI Overviews bei Google, nicht zu verwechseln, also es wird ein bisschen komplizierter.
Und es gibt eine AI-Firma in den Niederlanden, die heißt AIO, also es gibt 3 AIOs, ich hab's schon mit ein paar Jungs besprochen, ja.
So, ja. Dann lass uns mal an dem Outcome eurer Diskussion teilhaben. Also stirbt SEO jetzt und wir machen jetzt nur noch LLMO oder AIO oder wie geht's weiter?
Für viele ist der Umsatztreiber und der Gewinntreiber SEO am Markt, ja, oder Search im Allgemeinen, SEA, SEO, Google Shopping im E-Commerce und so weiter. Der Anteil bei Firmen, die ich jetzt gesehen und gesprochen habe, an AI-Traffic, der ist gering, aber er wächst jeden Monat stark, weil er von einer niedrigen absoluten Basis kommt. Dementsprechend sieht man von 0,1% bis 1-2% AI-Traffic jetzt schon hier problemlos in Deutschland, USA vielleicht sogar ein bisschen höher, müsste man reinschauen. Im Endeffekt ist es keine Suchmaschine mehr, sondern eine Answer-Machine. Ja, neulich hat von Amplitude, die CMO aus Kalifornien, gesagt, wir kommen von der Search-Economy zur Answer-Economy. Fand ich ganz, ganz cool als Spruch, aber auch als Statement sozusagen. Wenn du heute musst du eine Antwort liefern, ja. Die Antwort musst du auf deiner Seite liefern. Früher hat man SEO-Seiten dafür gebaut, dann hat man User-Seiten und User-Produkte dafür gebaut, ja. Heute musst du eben diese User-Produkte wie technisches SEO quasi, technisches AIO, so optimieren, dass der Bot durchkommt, es alles sieht, weiß, wie er es darstellen soll. Am besten Fall noch Links integriert, dass der User zu dir überspringen kann, wenn du ein transaktionales Produkt hast. Hast du ein Informational Product, da musst du dir schon genau überlegen, was du machst. Ja? Wie unique ist dein Content, dass der Kunde trotzdem überspringt? Oder wie stark ist deine Brand, oder wie stark würdest du sie bauen, dass er trotzdem übergeht von der ChatGPT-Suche auf deine Seite, um noch mehr zu erfahren. Ja, also das wird sicherlich nicht leichter. Ich habe Firmen in den USA gesehen, da ist der Informational Query mit AI Overviews auch eingebrochen. Ja, also Zero Clicks, du kennst dich als Agentur damit extrem gut aus. Wir haben hier relativ weise bei Omio auf Transactional Keywords gesetzt und Core-Business sozusagen, weil und dann eher auf die Länder- und Modi-Skalierung. Das heißt, für uns, wir wachsen hier weiterhin, das ist gut im Organic, ja, das ist gut, eine weise Wahl. Aber der Traffic in LLMs wird zunehmen. Das heißt, jeder muss sich überlegen, in welchen Märkten agiere ich. Bin ich in Europa, muss ich in ChatGPT X irgendwas vertreten sein? Bin ich in den USA, scheint Perplexity gerade angesagt zu sein. Grok kommt vielleicht auf. In China kriege ich mal Screenshots von unserem chinesischen Team mit DeepSeek. Ja, wie wir in DeepSeek vertreten sind, stehen alle drauf. Ja, also immer sind wir auch tatsächlich gut vertreten. Muss man also für optimieren. Strukturierte Daten anbieten, FAQs anbieten oder sowas. Ich glaube auch, ja, was Google haben will in dieser AI-Welt, das erzähle ich auf Konferenzen immer, hat sich nur leicht weiterentwickelt. Du hast AI-Content hier und du hast First-Hand-Content. Eine AI, das Einzige, was eine AI nicht kann, ist, sie kann die Zugreise machen und sagen, wie sie war. Sie können höchstens Second-Hand-Content aggregieren und zusammenfassen. Eine AI kann die Levi's nicht anziehen und sagen, sie ist hip oder nicht. First-Hand, ja, oder Coachella war dies ja wieder eine Granate oder sowas. Das heißt, sie kann immer nur auf Quellen zugreifen und das verarbeiten. Das heißt, die Welt wird sich polarisieren in dieses User Review, First-Hand-Content, Human-Written-Content, wie auch immer, und AI-Data-Driven-Content, sagen wir mal. Ne? Das wird sich auch vermischen, ja. Also es heißt nicht, dass es nur einen App-Typus, einen Seitentypus gibt mit einer dieser Content-Arten, glaube ich, sondern Multi-Mode-Content, Multi-Content, sagen wir mal. Was am besten für den User Intent ist in dem Fall. Wenn er eine echte Review will, so oder 10 Reviews braucht, um ein Produkt zu kaufen, weil es teuer ist, dann muss man das anbieten. Ja, so, ich glaube, da entwickelt sich die Welt und das werden die LLMs und auch die klassischen Suchmaschinen wertschätzen, diese Art von very unique human first-hand Content. Ja, also wer den hat, der macht ja da noch den Unterschied, weil wenn alle die gleichen Datenpunkte oder fast die gleichen Datenpunkte haben und ein ähnliches LLM und die sind alle ähnlich im Output, dann ist da ja kein Unterschied. Ne? Gibt es ja keinen Grund, die untereinander zu gewichten und einen höher zu bewerten, eher anzuzeigen oder zu verlinken. Und das muss ja das Ziel des Marketeers oder des Produktlers sein, so viel besser zu sein, dass eine Maschine sagt oder der Mensch sagt, hey, der Content, die Seite, das Produkt hat einen gewissen Mehrwert, darum gehe ich dahin. Deshalb zeige ich den eher an. Ich glaube, da geht es so ein bisschen hin.
Ja, ich finde diesen Punkt, also dass wir aus so einer Search Economy in so eine Answer Economy dann reinkommen. Also die LLMs sind Answer Machines. Google durch die AI Overviews geht auch in die Richtung. Und auf der SMX war auch die Diskussion, ich glaube, Rand Fishkin hat es so angestoßen, dieses Thema SEO wird ein Brand-Channel, weil es geht darum, Sichtbarkeit herzustellen. Du kriegst gar nicht mehr, wir sind so Peak-Traffic, was du von SEO kriegen kannst, aber nicht Peak-Sichtbarkeit. So.
Ja. Finde ich gut, ja, SEO wird ein Brand-Channel, ja, so könnte man es sagen fast. Oder sozusagen Autorität, ja, in Firmen, sag ich mal, die sich jetzt nicht Brand leisten wollten, die ja ihre Brand aufgebaut haben durch großes Produkt, großes SEO, großes SEA, da wird der Authority-Anteil, den du brauchst in LLMs noch mehr als im Google-SEO, wo vielleicht ein paar mehr Faktoren noch ausgearbeitet wurden die letzten 20 Jahre zum Ranking, wird weiter zunehmen. Also die Top 1, 2 Player, das muss jetzt unbedingt das Ziel sein von vielen Firmen, so da reinzurutschen. Ja, auf jeden Fall. Dementsprechend ist SEO auch ganz lustig, ja. Früher waren es Backlinks, jetzt geht es um Mentionings, Authority. Ja, also dass der ein ganz, ganz kleiner Twist eigentlich nur an der SEO-Maschine, um Autorität und Sichtbarkeit zu erzeugen überall, ja.
Und wenn ihr dann Richtung Content-Erstellung geht, weil ich hatte jetzt vor 2 Wochen war es ein Telefonat und da sprach mich jemand an und sagte, ja, für LLMs musst du ja den Content komplett anders schreiben als für SEO. Wo mein erster Gedanke war, machst du den Content nicht eigentlich für Menschen? Also, das ist eine völlig abwegige Idee, aber so, wie geht ihr an das Thema ran? weil wir, ich meine, dankenswerterweise haben wir in Deutschland fast so dieses Google-Monopol, dass du Content eigentlich nur für eine Autorität oder nur ein Suchsystem machen musst, das fast in vielen Stellen. So, jetzt hast du auf einmal Perplexity, DeepSeek, ChatGPT, Gemini, Grok, SEO, also Google SEO und whatever, also auf einmal total fragmentiert. Wie schaust du auf das Thema? Macht ihr unterschiedliche Contents dann oder was macht ihr?
Wenn wir jetzt hier kleinere Hacks weglassen würden, ja, also sagen wir, wenn ich eine kleine Unternehmung oder ich versuche einfach mal Millionen von Seiten rauszuhauen und gucken, was bleibt hängen bei Google oder in den LLMs, dann ist das okay, aber gehen wir mal als Firma ran, die ernsthaft Ambitionen hat, eine große Brand zu sein oder eine Brand zu werden, dann geht es im Content, glaube ich, immer mehr um Qualität, ja, das konnte ich hier messen bei mehreren Firmen. Content-Qualität ist entscheidend, ob du gut rankst und angezeigt wirst, ja. Autorität ist relativ entscheidend in den LLMs, ja. Auch alles gut messbar übrigens. Ich habe jetzt zwei Tools mittlerweile laufen, einfach um da wirklich mal zu schauen, wie stark sind die Fluktuationen in den Antworten bei LLMs, ja. Also Peak AI wäre jetzt ein so ein Tool oder war das Keyword Monitor oder Brand Monitor AI oder so. Ja, also gibt's nicht nur zwei, gibt's mehrere, wo du wirklich deine Prompts mal täglich abfragst und schaust, wie ist meine Brand vertreten, wie sind meine Top-Prompts vertreten und wie das fluktuiert auch. Es ist erstaunlich, wie stark die Antworten sich da ändern. Aber der Content, der so SEO-Content gibt es ja auch gar nicht mehr so wie früher. Also heute versuchst du ja wirklich, was sind die wirklichen Fragen der Nutzer und wie beantworte ich die? Oder was ist wirklich sein Intent, wie beantworte ich den? Das können ab und zu mal noch längere Texte sein, gibt es ja auch. Wenn ich hier Gartenbau irgendwas habe oder Terrassenbau, ja, aber Zug Berlin-Hamburg, ja, da kann man nochmal ein bisschen für den Ausländer, kann man Hamburg nochmal beschreiben in dem Fall. Klar, für den Deutschen macht das auf einer deutschen Seite würde das wahrscheinlich total wenig Sinn machen. Der braucht eher ein Timetable-Modul, das mit AI generiert werden könnte ich mir sehr gut vorstellen. Der könnte den günstigsten Preis, muss keiner per Hand machen, glaube ich, als Modul. Ja, beste Rückreise würde ich ihm schon anbieten. Also so glaube ich, so sollte man rangehen. Vom Nutzer-Intent her, gucken, was ist das beste Content-Format. Das ist, in manchen Bereichen sind das auch andere Formate, die gar nichts mit AI oder LLMs zu tun haben. Ja, im B2B-Bereich sind wahrscheinlich immer noch Case-Studies, White-Paper, was weiß ich, total relevant. Ja, also da sich nicht eingrenzen lassen auf Bilder und Text. An der Uni habe ich immer so einen riesen Chart mit, glaube ich, 95 Content-Arten. Alles, was man sich vorstellen kann, ja. Ein Podcast ist ein Content-Format, ja. Es ist ein Video, ein Video-Snippet, eine Infografik, eine Real-Picture-Infografik, was auch immer, ja. So würde ich eher rangehen und dann wird man vom LLM oder Google auch aufgegriffen heutzutage, ne?
Also wenn ich es mal so ganz platt formuliere, eigentlich auch nicht anders als beim Google SEO, wie es jetzt zuletzt gut betrieben worden ist, nämlich weg von kleinen Hacks und Linkbuilding und weißer Text auf weißem Hintergrund, von wo wir alle herkommen, sondern hin zu, so was will der Nutzer? Auch das Thema Intent ist ja jetzt auch nicht neu, wenn wir uns Suchanfragen anschauen, die können ähnlich klingen, der Intent ist aber trotzdem komplett anderer oder international. Ja. Jemand, der aus Deutschland sucht, ist jemand komplett anders als Frankreich oder USA.
Ja, mein Lieblingsbeispiel mal, du musst es erraten jetzt. Jemand gibt ein Berlin-Hamburg. Was ist sein Intent?
Ja, ich meine, in deinem Kontext jetzt, wo wir gerade die ganze Zeit unterwegs sind, würde ich jetzt einfach sagen, Google Maps, ich würde zu Google Maps wollen, um die Strecke zu wissen, wie weit es ist.
Ja, ist gut. Und zweimal im Jahr, bis vor, ich glaube, 4 Jahren, war es eben ein Fußballspiel. Ja. Oder Madrid-Barcelona, eine der berühmtesten europäischen Strecken, aber eben zweimal mindestens im Jahr ist der Intent für eine ganze Woche, ist die ganze SERP anders, muss das LLM dann auch anders sehen, ja. Also Intent halte ich für wirklich super wichtig, was auch immer noch nicht alle verstanden haben. Auch was Intent kann ganz unten transaktional sein, aber du kannst auch, der Nutzer weiß seinen eigenen Intent noch gar nicht ganz am Anfang, sowas wie, er braucht irgendwie eine Hochzeitsreise oder er muss irgendwas zur Hochzeit planen, wo er noch gar nicht weiß, dass er irgendwo in Sri Lanka einen Bus braucht, ja. So weit kann man Intents, glaube ich, fassen. Und das ist in LLMs natürlich nochmal spezieller. Also ist ja, LLMs gehen ja noch tiefer rein und geben dann noch bessere Antworten, ja. Also da musst du halt das Produkt dann am Ende für haben, ne?
Mhm. So, mit Norman Nielsen habe ich über seine große Reise bei Omio gesprochen und darüber hinaus. So, ich fasse mal zusammen, was ich mitgenommen habe. Also, Omio, eine Reiseplattform, falls du sie noch nicht kanntest, wenn du international reisen willst, einfach draufgehen. Da kannst du quasi jedes Busticket, Flugticket, alles buchen in anderen Ländern. 1 Billion Suchen bedienen sie mittlerweile damit. Sind seit 12 Jahren am Start, haben eine Pandemie überlebt, haben die Lichter angelassen, wie man so schön sagen kann. Und in der Zeit eine ganze Menge gelernt. So, Norm hat auch einen riesen Background im SEO-Bereich, im Organic-Bereich und ist halt eben auch das nach wie vor bei Omio der wichtigste Kanal. Was ich sehr spannend finde, sie machen zig Länder, ich habe mir vergessen zu merken, wie viele es sind, bedienen wahnsinnig viele Kanäle, Webseiten, Apps und haben das zu seinem Start vor 6 Jahren mit 65 Leuten, glaube ich, irgendwie gemacht und jetzt mit einem Team von 8 bis 9 Leuten eigentlich den gleichen Aufschlag beziehungsweise sogar noch mehr Länder. Daran sieht man, mit Automation, mit Effizienz- und Effektivitätsfokus kann man in Marketing eine ganze Menge bewegen, ohne dass man immer nur das Team größer macht. Was sie in dem Kontext gemacht haben, aber aufgestafft, ist im Prinzip das ganze Thema Data und da von der Logik her, vom Ansatz her zu sagen, ich habe hier meinen Spezialisten für jeden Kanal, sondern wir machen ein holistisch denkendes Data-Team, wo wir ganzheitlich alle Länder, alle Kanäle, auch alle Devices, muss man ja auch da berücksichtigen, mit abdecken, so dass ich hier halt eben auch ganzheitlich auf Veränderungen reagieren kann. Das heißt, wenn der Traffic in dem einen Land gerade auf der Webseite runtergeht, dass ich nicht da nur schaue, sondern halt eben gucke, wo könnte das dann noch mit zusammenhängen. Also diese holistische Denkweise plus ein starker Fokus auf Automation und auf Effizienz finde ich extrem spannend. So auch das Thema Cross-Device-Tracking, also wenn du einen sehr, sehr hohen App-Anteil hast, sorgt dafür, dass das alles zusammenspielt und Cross-Device und CRM bedeutet nicht nur Push-Notification, entweder in der App oder eine E-Mail schicken, sondern halt auch da die Nutzersignale von der Webseite mit einzubeziehen, um dann smartere, sag ich mal, Interaktionen dann auch zu pushen. Sie nutzen Braze als CRM, was so für den Use Case, wie er ihn geschildert hat, glaube ich, auch eine sehr, sehr gute Lösung ist. Aber das Tool ist nicht unbedingt immer die Lösung, sondern eher die Intelligenz, wie man das Tool auch einsetzt. Fand ich auch sehr spannend, die Engagement-Matrix, von der du berichtet hast. Also da einfach zu gucken, was haben wir eigentlich alles für mögliche Touchpoints, was haben wir für Contents und was haben wir für Möglichkeiten, daraus dann halt eben auch wieder Engagement zu kreieren. Da allerdings nicht mit einem hohen Maß an Komplexität ranzugehen zum Start, sondern eher die Komplexität runterzufahren und dann sukzessive zu erweitern, sorgt auch dafür, dass du nicht irgendwie ein riesen IT-Projekt draus machst. Das ist auch so eine Empfehlung beim ganzen Thema Data. Omio verfügt über sehr, sehr viele First-Party-Daten, braucht auch dann zum Teil irgendwie bei neuen Märkten auch Third-Party-Daten, da hinzugehen und gucken, dass man, sag ich mal, auch operational schnell vorwärts kommen kann und nicht aus, weil Data gerade wichtig ist, ein riesen Data-Projekt immer rauszumachen, sondern wirklich da iterativ vorgehen und ja, die Daten nutzbar machen und daraus zu lernen und dann sich schrittweise weiterzuentwickeln. Letztes großes, super, super spannendes Thema fand ich halt wenig überraschend, das Thema AI und Traffic und wie verändert sich jetzt das Nutzerverhalten auch durch die LLMs. Wir sehen starke Zuwächse, dass LLMs halt Antworten liefern, wo die Leute sich früher mühsig Sachen zusammengegoogelt haben. Das sehen wir im Upper Funnel sehr, sehr stark, im transaktionalen Bereich. Wahrscheinlich wird es auch irgendwann kommen. Und da einfach zu gucken, du musst die besseren Antworten liefern. Also nicht das, was irgendwie Secondhand die AI zusammenklöppeln kann, sondern du musst halt da noch besser sein. Dann hast du auch weiterhin eine Relevanz, dass die Leute nicht nur mit den AI-Overviews oder dem, was ChatGPT liefert, happy sind, sondern dass sie halt eben, sagen wir, dass du die Autorität bist und sie dann doch auf deine Seite gehen, weil sie da noch tiefergehende Infos kriegen, vertrauenswürdigere Infos, weil du Reviews integrierst, weil du, weiß nicht, andere Daten einfach integrierst, fällt mir gerade nichts ein, außer Reviews finde ich ein sehr gutes Beispiel. Aha. Das heißt, wir sehen da einen Shift, der geht langsamer, als manchmal behauptet wird, so Thema SEO ist tot, aber er ist da und mach einfach wahnsinnig guten Content, dann bleibst du auch relevant in all den Systemen. Nutz da Tools wie Peak AI oder was hat's noch, Brand Monitor AI, glaube ich, dass du einfach siehst, ob du bei den relevanten Begriffen damit auftauchst und wenn nicht, dass du dann strukturiert daran arbeitest, das zu ändern. So, dann brauchst du auch keine Angst vor dem AI-Shift zu haben, der im Bereich Search da gerade stattfindet, sondern du bist halt Teil davon. So. Spannende Reise, wahnsinnig viel drin gewesen. Ich hätte auch noch 1000 mehr Fragen, insbesondere zum Thema International gehabt, wie ihr das Ganze dann handhabt, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen. Was habe ich denn einfach vergessen in der Zusammenfassung?
Was habe ich? Also was wichtig ist, was bei Omio wichtig ist oder generell für alle, ich glaube, das Zusammenspiel ist wichtig. Dieses, man einem erfolgreichen Kanal alles auf Display setzen, wird nicht funktionieren. Ich glaube, Organic, Paid und Brand zusammen. Das ist es, weil dann hat man auch die Autorität und schafft diese Autorität, um in AIs gut zu funktionieren. Das funktioniert zumindest hier bei Firmen, die ich betreut habe, gut. Dann User und Intent first, AI second ist weiterhin geblieben, ja. Hast gut recherchiert. Ich glaube auch, deine Zusammenfassung hier war besser, als ChatGPT es leisten könnte. Von daher alles richtig so. Ja, und versuchen wirklich, Tech sollte andere enablen. Ja, da muss man dann denken, sobald man was baut, soweit enablen, dass eigentlich Tech ist eine fundamentale Sache, die also die Entwicklung der App, der Entwicklung von Funktionen, um andere Teams zu ermöglichen, größere Schritte zu machen. Das wird ganz gerne vergessen. So, Tech ist ja nicht da nur damit sie etwas ownen oder so. Genauso wie die Kanäle da dieses Ownership, glaube ich, ein bisschen abgeben sollten. Das haben wir hier bei Omio gemacht, das hatten wir auch bei Zalando. Wir hatten Speedboats, haben wir es genannt, oder Single-Threaded Ownerships, wo man sagt, alle zu einem Thema, zum Beispiel Internationalisierung ist so eine Gruppe, die kümmert sich dann, wie rolle ich das schnell aus? Und ich kann im Moment in 2 Wochen jedes Land der Welt ausrollen. Das ist krass, ja. So, wenn ich das wollte. Oder eine Gruppe, die sich nur um Apps kümmert oder nur um Conversion, ja. Und dann aber aus verschiedenen Bereichen zusammengezogen. Ich glaube, das ist auch nochmal so ein guter Bereich, um nicht auf die Homeoffice-Diskussion zu kommen. Aber die zusammengreifen, mal 1-2 Tage in den Raum stecken. Ich glaube, dann kommt eine gute Lösung raus.
Also das heißt, wir haben jetzt noch 2 Themen, die wir nochmal im Podcast behandeln müssen. Das ist einmal das Thema Internationalisierung und das Thema quasi, wie arbeiten Teams zusammen. Beides sehr spannende Felder. Und auf jeden Fall da die absolute Empfehlung, Podcast von Norm mit Björn Darko zusammen, also Leaders of the New School ist,
glaube ich, richtig. Yes, Leaders of the New School, ja, unser Lieblingsthema, viel Kontroverses, also wenn ihr Spaß habt, lustige Diskussionen zu hören und ein bisschen was über Leadership und wie andere Firmen Homeoffice handeln und AI handeln bei ihren Mitarbeitern, dann kann man da gut reinhören.
Definitiv Empfehlung, ich packe alles in die Shownotes, also es lohnt sich auch dem Norm einfach bei LinkedIn zu folgen, denn da gibt es auch immer wieder schöne Impulse in diese Richtung, auch alles, was rund um Organic passiert.
So machen wir es. Und ich danke dir für das Interview. Sehr spannend, auch die Vorgeschichte hier, die wir nicht aufgenommen haben. Von daher, viel Spaß euch und wir hören uns.
Ich danke dir auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.